Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Und am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ein betrunkener Mann geht in den Supermarkt, bedroht dort die Verkäuferin mit einer Waffe und entwendet mehrere Flaschen Alkohol aus dem Markt. Er flüchtet, wird später aber von der Polizei gefasst. Oder eine psychisch kranke Frau steckt die Wohnung ihrer Eltern in Brand. Ein weiterer Fall, ein Mann entblößt sich in einem Park am helllichten Tag vor einer anderen Frau. Wahrscheinlich kommen euch all diese Fälle aus den Nachrichten bekannt vor, Fernsehen, Radio oder Zeitung berichten ja regelmäßig darüber. Diese Fälle haben eine Gemeinsamkeit, denn hier kommt die forensische Psychiatrie ins Spiel, ein wirklich sehr spannendes Fachgebiet, über das wir in der heutigen Sendung sprechen. Natürlich wollen wir auch möglichst viele Fragen beantworten, zum Beispiel, was ist denn überhaupt forensische Psychiatrie, wie kommt man in die forensische Psychiatrie bzw. den Maßregelvollzug, welche Aufgaben hat das Fach und welche Berufsgruppen arbeiten dort und wie sieht die Behandlung generell aus. Über all das sprechen wir heute in der Sendung mit unserer Expertin. Herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM an Frau Prof. Dr. Manuela Dudek.
Hallo, guten Tag, ich freue mich.
Erste Frage direkt an Sie. Sie sind schon sehr viel herumgekommen, habe ich gelesen, waren unter anderem in Rostock, Greifswald, Ueckermünde, waren auch in Österreich, Nicaragua. Was hat Sie denn nach Ulm geführt? Der Job oder doch eher der Münsterturm?
Ah, der Münsterturm, das wäre jetzt schön, wenn ich das sage, aber es war tatsächlich mein Job, denn ich bin eigentlich in Mecklenburg geboren. Mhm. Und bin jetzt 51 Jahre alt und komme aus Rostock und habe dort auch studiert.
Und dann sind Sie in den Süden gezogen anschließend,
ja,
oder?
Ja, ich bin tatsächlich erst mit 44 Jahren in den Süden gezogen und fühle mich mittlerweile doch heimisch bei den Schwaben. Das war am Anfang gar nicht so einfach, weil wir Mecklenburger ebenso stur sind wie die Schwaben, aber mittlerweile habe ich mich gewöhnt.
Man kann sich an vieles gewöhnen in
ja,
dem Fall,
das
gell?
Stimmt.
Jetzt am Anfang möchten wir so ein bisschen Facts über Ihre Person erfahren. Ich sage an der Stelle immer gerne Lieblingsfarbe, Lieblingsessen können wir ausklammern. Mhm. Alles andere interessiert uns an dieser Stelle brennend. Das heißt, welche Person steht denn heute vor unserem Mikrofon?
Ja, also habe ich ja schon gesagt, ich bin ein altes Modell, ich bin 51 Jahre alt und komme tatsächlich von der Ostsee und habe auch in Rostock, in meiner Heimatstadt, Medizin studiert. Das war eigentlich immer so ein Ziel von mir und eigentlich wollte ich gerne eine ganz wichtige Chirurgin werden, aber nachdem ich dann Mitte der 90er Jahre fertig war mit dem Studium, gab es ganz anders als jetzt viel zu viele Ärzte. Mhm. Und man konnte sich überhaupt nicht frei aussuchen, wo man denn arbeiten wollte. Und dann hat mich der Zufall in die Psychiatrie gebracht. Und ich habe dann einen Facharzt für Psychiatrie und auch für Neurologie gemacht.
Jetzt haben Sie gesagt, der Zufall hat Sie in die Psychiatrie gebracht. Die Humanmedizin ist ja tatsächlich sehr breit gefächert. Kann man da von reinem Zufall sprechen, dass Sie heute Psychiaterin sind? Hätten Sie genauso gut Internistin werden können?
Ach, jetzt mit dem Rückblick auf mein Leben glaube ich wohl nicht, weil ich doch die innere Medizin als sehr trocken und sehr strukturiert erlebe und mich hat rund um die Medizin immer auch ein bisschen interessiert, was Menschen dann in ihrem Leben so machen und warum sie Dinge machen und warum viele Menschen einfach auch Regeln überschreiten und warum sie Dinge nicht so machen, dass es sozial ist. Und so hat mich vielleicht doch nicht ganz der Zufall, sondern auch das Interesse in die Psychiatrie geführt.
Und jetzt starten Sie wahrscheinlich als Psychiaterin in der Ausbildung, genauso wie in Humanmediziner auch, mit dem Grundstudium. Irgendwann muss man sich dann für eine Richtung entscheiden. Wie wird man denn forensische Psychiaterin?
Genau, man muss tatsächlich Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie werden. Das ist eine 5-jährige Ausbildung, wo wir auch neben dem Fachwissen auch ganz viel Selbsterfahrung machen müssen. Und man kann danach durchaus 3 Jahre in einem Maßregelvollzug arbeiten und muss dann beginnen, unter Supervision ganz viele Gutachten zu schreiben und kann in der Regel nach einer 3-jährigen Ausbildung mit vielen Gutachten und mit viel Behandlung dann eine Prüfung bei der jeweiligen jeweiligen Ärztekammer machen und ist dann forensische Psychiaterin.
Mhm. Und wie viele Ärzte oder Ärztinnen in dieser Richtung gibt es ungefähr in Deutschland? Sind es viele oder ist es ein sehr, sehr eng fokussiertes Fachgebiet?
Aber wir sind ein Orchideenfach, wie man so schön sagt. Wir sind ein kleines Teilgebiet der Psychiatrie, aber wir haben 80 Maßregelvollzüge. Damit haben wir auch schon mal 80 ärztliche Direktoren. Und wenn Sie das Ganze nochmal 5 nehmen, dann haben wir so um die 500, 600 forensische Psychiater, die ebenso wie Psychologen bei uns arbeiten. Aber das ist im Vergleich zur Allgemeinpsychiatrie ein ganz kleiner Teil.
Mhm. Über die forensische Psychiatrie wollen wir heute sprechen in der Sendung. Jetzt haben Sie natürlich einen sehr, sehr aufregenden, umtriebigen Alltag. Haben Sie irgendwas, was Sie am Ende des Tages wieder erdet, in Anführungszeichen?
Ja, also es gibt ja im Alltag viele, viele Dinge, die wir uns anhören und die wir bearbeiten müssen. Das sind nicht immer die schönen Themen im Leben. Und daher mag ich am Abend ganz gerne ins Kino gehen, ins Theater gehen. Also alles, was wir momentan tatsächlich nicht können. Daher müssen jetzt spannende Bücher herhalten und dann komme ich ganz gut in den Abend.
Aber auch davon gibt es ja einige.
Das stimmt, das ist richtig.
Herzlich willkommen nochmal im Studio von Radio Free FM an Frau Professor Dr. Manuela Dudek. Gleich reden wir hier weiter in der Sendung. Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM. Zu Gast ist Professor Dr. Manuela Dudek. Und wir reden heute über das Themengebiet forensische Psychiatrie. Also wir haben in der Einleitung schon gehört, ein sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall, auch sehr vielseitig. Uns würde jetzt am Anfang interessieren, wo kommt denn dieses Fachgebiet forensische Psychiatrie ursprünglich her?
Menschen, solange es sie gibt, haben auch immer Straftaten begangen. Und es war schon immer klar und besonders gut belegt, ist es im römischen Recht, dass Menschen, die eine psychische Krankheit hatten zum Zeitpunkt der Tat, dass die deutlich milder bestraft wurden, weil man schon wusste, dass diese wohl weniger Schuld haben. Und im römischen Recht steht, dass die Rasenden, die Verblödeten, die Geistesverwirrten und die Trunkenbolde tatsächlich, wenn sie eine Straftat begangen hatten, nicht so schuldig waren. Das heißt, wir sind ein relativ altes Fachgebiet und haben erst im 16. Jahrhundert einen Arzt hinzugezogen. Das heißt, der Leibarzt des Papstes war der erste Gutachter wahrscheinlich in der Zivilgesellschaft und sagte, der ist schuldig, der ist nicht schuldig. Mhm. Und wir haben seit 1933 Maßregelvollzugsgesetze, die sich im Strafgesetzbuch finden. Und das sind die Paragraphen 63 und 64, über die wir noch sprechen werden. Und die Regeln, wer mit wie viel, warum bestraft wird. Und dass psychisch kranke und suchtkranke Menschen Therapie bekommen und möglicherweise schuldunfähig sind.
Mhm.
Und in Deutschland gibt es seit 1952 einen eigenen Schuldbegriff vom Bundesgerichtshof. Und der sagt, Schuld ist Vorwerfbarkeit der Tat. Also ein Mensch, der sich kurz vor der Tat noch entscheiden konnte, weil er wusste, das ist nicht gut, dass er es macht oder nicht, der ist schuldfähig und bekommt viel Strafe. Einer, der das nicht konnte, bekommt weniger Strafe.
Weiß man, woher diese Unterscheidung kommt? Also in unserer heutigen Rechtsordnung ist das ja mehr oder weniger selbstverständlich, dass man da eine Unterscheidung vornimmt. Im Römischen Reich war das wahrscheinlich ein Novum.
Da war es möglicherweise ein Novum, aber es kann sein, dass wir Historiker übergehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es sowas in allen Zivilgesellschaften gegeben hat. Wenn wir tatsächlich nach Persien schauen, dann haben wir ganz andere Zeitdimensionen. Wir haben auch einzelne Schriften der alten Ägypter und auch dort war es schon so, dass Trunkenheit dazu führt, dass man milder bestraft wird, wenn man etwas getan hatte.
Mhm. Da ist ja ein sehr zentraler Begriff der Schuld. Jemand ist schuldig oder jemand ist nicht schuldig. Wir hatten auch vorhin kurz darüber gesprochen, es gibt ja nicht nur schwarz oder weiß, sondern man kann ja auch sagen, es gibt etwas schuldig, ein bisschen schuldig. Was umreißt der Begriff der Schuld eigentlich generell?
Ja, also Schuld ist ein sehr kniffliger Begriff und wir können ihn eigentlich in der Theologie, in der Philosophie, in der Psychiatrie diskutieren. Auch in der Psychologie, dann ist es einfach nur ein Affekt, aber auf der anderen Seite ist Schuld im forensischen Sinne Verantwortung. Und wie Sie richtig sagen, kann man ein bisschen und viel Schuld haben. Und im forensisch-psychiatrischen Sinn wird die Schuldfähigkeit nochmal unterteilt in Einsicht und Steuerung.
Mhm.
Die meisten Menschen auf dieser Welt wissen, was man darf und was man nicht darf, auch wenn die weniger klug sind. Das nennt man Einsicht. Ich weiß, ich darf nicht töten. Das gibt uns ja auch unsere Religion vor, nicht nur im christlichen Abendland. Aber es ist nicht immer klar, kann ich mich auch steuern? Ich weiß, man darf das nicht, aber ich mache es trotzdem, weil ich mich nicht steuern konnte. Mhm. Die aktuelle Corona-Krise zeigt sehr deutlich, dass Menschen die Einsicht haben, kein Toilettenpapier zu horten, aber sie können sich nicht steuern, sodass ich heute zum Beispiel keines kaufen konnte. Und das ist ein Beispiel, das grenzwertig strafbewehrt ist, wenn man Dinge stiehlt. Das kann durchaus so kommen im Notstand. Und dann würde man sagen, die Menschen, die die Einsicht hatten, aber sich nicht steuern konnten, haben schon ganz schön viel Schuld. Aber es entschuldigt sie vielleicht die Angst vor Corona. Mhm. Und es gibt Menschen, die eine Schizophrenie haben oder eine Intelligenzminderung haben, die nicht die Einsicht haben und das dann brauchen und stehlen. Und die werden dann schuldunfähig. Also man kann es an ganz alltäglichen Beispielen festmachen.
Wenn wir uns jetzt die beiden Begriffe aus der Psychiatrie anschauen, die Schuld umschreiben, also Einsicht und Steuerung. Sie hatten jetzt vorhin Mord genannt, da ist es wahrscheinlich eindeutig. Gibt es auch Sachverhalte, wo Sie regelmäßig dann auch als Gutachterin merken, da war die Einsicht dann nicht unbedingt da?
Ja, wir sprechen einmal von sogenannten Affektdelikten. Das ist etwas sehr Typisches in Beziehungen, die auseinandergehen. Und dort spielen viele, viele Emotionen außerhalb der Schuld eine Rolle. Und ein Beispiel wäre, dass ein Ehemann, der von seiner Frau betrogen wird, sich betrinkt und seine Ehefrau konfrontiert ihn damit, dass sie ihn verlassen will. Mhm. Und dann kann tatsächlich Wut, Ärger und Scham zusammen mit einer Alkoholisierung dazu führen, dass er seine Ehefrau angreift. Wir sprechen dann von einem Affektdelikt. Und da würde man völlig ohne eine psychische Krankheit schauen, kann der Mensch, der jetzt so gekränkt wurde, weniger Schuld bekommen, weil seine Affekte ihn tatsächlich so übermannt haben und er zu betrunken war. Das sind so Sachverhalte, die tatsächlich öfter passieren.
Da würde man dann im Prinzip auch sagen, dass keine Steuerung vorlag.
Das kann man so sagen, ja.
Wenn wir jetzt den Fall von Beginn anschauen, ein Mann entblößt sich in einem Park am helllichten Tag vor einer anderen Frau und das jetzt mit den beiden Begriffen Einsicht und Steuerung paaren, wie sieht es da dort aus?
Also wir würden davon ausgehen, dass ein durchschnittlich alter Mann weiß, dass man sich nicht auszieht, dass man auch seine Genitalien nicht einer Frau zeigt und er würde dann eigentlich die volle Schuldfähigkeit haben. Aber hinter so einer Entblößung oder einer exhibitionistischen Tat kann viel stecken. Es kann durchaus ein Mann sein, der eine Intelligenzminderung hat und nicht in der Lage ist, adäquat auf eine erwachsene Frau zuzugehen, der einfach nicht weiß, wie kann ich Sex haben, was mache ich überhaupt, um das zu können, der sich entblößt. Und wenn wir das herausbekommen, dann würden wir auch sagen, naja, die Einsicht war da nicht so klar, weil der gar nicht wusste, wie macht man das eigentlich. Und dann könnte es sein, dass er tatsächlich eine verminderte Schuldfähigkeit bekommt.
Stichwort Intelligenzminderung. Sie haben es jetzt an mehreren Punkten schon genannt. Das kann man ja auch messen. Ja. An was machen Sie das denn fest?
Also wir können das durchaus messen, aber es ist nicht nur an Mathematik und Deutschkenntnissen gebunden. Wir haben auch hochintelligente Menschen jenseits eines IQs von 125, die aber weniger soziale Intelligenz und auch weniger emotionale Intelligenz aufweisen. Und da müssen wir uns das ganz genau anschauen. Mhm. Aber die Juristen in Deutschland sagen, wir machen das tatsächlich an dem Intelligenzquotienten selber fest. Mhm. Und die Intelligenzminderung beginnt bei uns mit einem IQ von 70. Und um zu schauen, wer ist normal intelligent, da haben wir also die Menschen zwischen 90 und 110. Also da haben wir tatsächlich den Wert zu messen. Und wir Psychiater haben die Aufgabe zu beschreiben, was kann der alles nicht oder was kann er doch.
Wir hören also raus, es geht ja nicht nur darum, dann letzten Endes auch vor Gericht oder an anderen Orten die Schuld bzw. auch die Tat als solche zu sanktionieren, sondern in irgendeiner Art und Weise auch den Hintergrund einfließen zu lassen. Intelligenzminderung, stellen Sie im Prinzip fest, dass das ein Gros der Menschen betrifft, die jetzt im Prinzip hier in der forensischen Psychiatrie ansässig sind, oder ist es eher ein kleinerer Nebeneffekt?
Ja, also man könnte schon sagen, dass so ein Viertel bis ein Drittel aller Patienten eine Intelligenzminderung hat. weil nur dann kann man auch in der forensischen Psychiatrie oder muss man behandelt werden wegen Schuldunfähigkeit. So jemand würde nicht verstehen, was er im Gefängnis soll und würde nicht merken, dass er von der Strafe, die er hat, jetzt lernt. Mhm. Und ein weiteres, fast die Hälfte unserer Patienten haben eine Schizophrenie, eine psychotische Erkrankung, wo Wahn und Halluzinationen im Vordergrund stehen. Und ein weiteres Drittel bis Viertel hat eine Suchterkrankung. Momentan verschiebt sich das etwas aufgrund der Gesetzgebung, aber so kann man das ungefähr sehen.
Was genau tut die Gesetzgebung jetzt für oder dagegen, dass es diese Verschiebung gibt, die Sie gerade angesprochen haben?
Ja, momentan haben wir die Situation, dass ein suchtkranker Mensch, der eine Straftat begangen hat, wenn er Therapie machen möchte, durchaus einen Strafrabatt bekommt. Mhm. Denn suchtkranke Straftäter sind in der Regel schuldfähig und bekommen neben der Therapieauflage auch eine Gefängnisstrafe. Wenn der seine Therapie bei uns erfolgreich absolviert, bekommt er eine Rabattierung seiner Haftstrafe und dadurch kommen viel zu viele zu uns und das wird die Politik wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren ändern müssen.
Über den Schuldrabatt wollen wir gegen Ende der Sendung auch nochmal sprechen, wenn es so ein bisschen um den Ausblick geht. Wir haben jetzt auf jeden Fall gelernt, um was geht es bei der forensischen Psychiatrie und wollen uns gleich anschauen, was macht denn ein forensischer Psychiater im Alltag, wenn es denn einen Alltag gibt. Das finden wir gleich raus hier in der Sendung. Zu Gast ist Professor Dr. Manuela Dudek in der Plattform. Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM. Zu Gast ist Professor Dr. Manuela Dudek. Wir hatten uns gerade noch über die Musik hier im Studio unterhalten. Da kam jetzt eine kleine Unterbrechung zustande. Wir hatten jetzt vorhin die Herkunft des Begriffs Forensik im Prinzip genauer beleuchtet und wollen uns jetzt so ein bisschen den Alltag eines forensischen Psychiaters widmen. Wir haben jetzt schon sehr viel über Schuld, Einsicht und Steuerung gesprochen, also diese beiden Begriffe, die Schuld untermauern. Ihre Aufgabe ist es unter anderem ja, Gutachten für ein Gericht zu erstellen. Wie genau kann man sich jetzt dieses Gutachten vorstellen?
Wir werden beauftragt von Staatsanwaltschaften und von Gerichten selbst. Das heißt, wir spielen, wie im Tatort auch gezeigt, einmal im Ermittlungsverfahren eine Rolle. Wenn der Staatsanwalt der Polizei den Auftrag gibt, alle Beweise zu sammeln und wenn dem Staatsanwalt da schon auffällt, es könnte eine psychische Krankheit eine Rolle spielen, beauftragt er uns, dass wir tatsächlich schauen, inwieweit derjenige, der die Straftat begangen haben soll, schuldfähig ist. Wir werden aber auch von Gerichten beauftragt, wenn ein Erkenntnisverfahren beginnt. Das heißt, wenn der Staatsanwalt seine Beweisaufnahme abgeschlossen hat und im Verfahren wird dann deutlich, dass der Angeklagte Auffälligkeiten zeigt, dann sind wir auch gefragt.
Mhm. Auffälligkeiten in welcher Art und Weise?
Wenn man im Gespräch mit dem Angeklagten bemerkt, dass er vielleicht Stimmen hört oder dass er über einen Warninhalt berichtet oder dass er sagt, Mensch, ich habe zur Tatzeit doch viel, viel mehr Drogen genommen, als ich das in der Beweisaufnahme angegeben habe, dann kommen wir ins Spiel.
Mhm. Und so ein Gutachten, das schreibt sich ja wahrscheinlich nicht über Nacht. Mhm. Wenn Sie jetzt von Gericht beauftragt werden, so ein Gutachten zu schreiben, kann man da in ungefähr einen Zeitslot nennen, wie lange sowas dauert?
Das ist super schwierig. Wir sollen ganz, ganz schnell arbeiten. Wir sind aber in Deutschland ungefähr 300 Gutachter, die zertifiziert sind. Und deshalb dauert das ganz schön lange. Wir bekommen einen Gutachtenauftrag und sollen das Gutachten so in der Regel zwischen 3 und 6 Monaten erstellen. Mhm. Und dazu müssen wir zum Angeklagten fahren, der entweder zu Hause ist oder im Gefängnis ist oder vielleicht schon im Maßregelvollzug zur Vorsicht untergebracht ist. Und dann müssen wir ihn begutachten, was durchaus mal 3 Stunden, aber auch 3 Tage dauern kann. Mhm. Und diese ganzen Dinge, die wir dann in den Gesprächen erfahren, müssen wir zu Papier bringen und das dauert tatsächlich etwas länger.
Mhm. Sie haben jetzt von der Begutachtung gesprochen, das kann man sich nicht vorstellen wie ein Schaden an dem Gebäude, den man sich wahrscheinlich dann fotografisch oder sonst wo anschaut, sondern Sie müssen mit dem Menschen ja auch interagieren. Was ist da oftmals die größte Herausforderung?
Es kann einfach sein, dass ein Mensch sich nicht begutachten lassen will. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, nee, das möchte ich einfach nicht. Und dann muss der Gutachter, wenn das Gericht einverstanden ist, ein Gutachten nach Aktenlage führen. Und in den Akten spiegelt sich nicht der Mensch, der etwas getan haben soll, wieder. Das ist eine große Herausforderung. Das andere ist, den Angeklagten zu überzeugen, mit mir zu sprechen, damit er seine Sicht auf die Dinge auch darstellen kann, um manche Dinge auch klarzustellen und ihn dann in ein Gespräch zu bringen, wo auch seine Persönlichkeit, seine Ideen deutlich werden, wo eigentlich in mir ein inneres Bild von dem Protagonisten entsteht.
Wie oft kommt es denn tatsächlich vor, dass ein Häftling in Anführungszeichen sagt, ich lasse mich nicht begutachten?
Das kommt recht häufig vor und ist in der Regel tatsächlich eine Empfehlung des jeweiligen Verteidigers, weil so wenig wie möglich sagen bedeutet auch für die Gerichtsverhandlung, dass so wenig wie möglich Fakten auf dem Tisch sind. Das muss natürlich der Angeklagte immer für sich selber entscheiden. Ich persönlich finde, dass ein Mensch, der etwas getan haben soll, auch für sich Dinge klären und darstellen kann und dass die Dinge besser werden. Aber das sehen die Juristen manchmal anders.
Sie haben jetzt gerade die Juristen auch schon angesprochen. Der Verteidiger in diesem Fall, müssen Sie mit dem auch in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten? Also sitzt er dann mit im Raum, wenn Sie dieses Gutachten erstellen bzw. mit diesem Menschen interagieren, oder haben Sie da durchaus auch gewisse Freiheiten?
Also ich habe oder ich muss eine völlige Freiheit haben. Ich darf auch nicht beeinflusst sein von einem Dritten. Meine Aufgabe ist es, den Menschen, den ich begutachten soll, zunächst einmal aufzuklären, denn meine ärztliche Aufgabe ist eine ganz andere als in der Behandlung. Ich habe in der Begutachtung überhaupt keine Schweigepflicht. Und das muss natürlich der zu Begutachtende wissen, dass alles, was er sagt, auch in mein Gutachten kommt. Und er muss aber auch wissen, dass er sich nicht selbst belasten muss. Also genau wie der Verteidiger ihm das rät. Aber ich darf nicht von Dritten beeinflusst werden.
Also dann spielt das, was man oftmals aus Film und Fernsehen kennt, mein Mandant sagt nichts, wahrscheinlich hier keine große Rolle, oder?
Also im Gutachten selber spielt das keine Rolle. Das spielt eine Rolle, wenn ich die Übermittlung bekomme, dass ich das Gutachten nicht machen soll. Und das, was wir in Filmen sehen, spielt eine Rolle, wenn man tatsächlich noch in der polizeilichen Ermittlung ist. Da kann das schon passieren. Bei mir nicht mehr.
Sie haben jetzt vorhin gesagt, es sind ungefähr 300 Gutachter in ganz Deutschland. Das klingt jetzt für den Laien sehr, sehr wenig. Liegt es tatsächlich daran, dass wir zum Glück in diesem Fall relativ wenig Bedarf haben an solchen Gutachten, oder haben wir tatsächlich da eine chronische Überbelastung des Systems?
Also wir haben eine chronische Überbelastung des Systems. Auf der anderen Seite darf man als approbierter Arzt auch mit einer ohne Ausbildung Gutachten schreiben und der Supervision, sodass sich diese 300 deutlich erhöhen und vielleicht verdoppeln. Weil man muss ja Gutachten auch lernen und dann kann man das auch zu zweit machen, wenn man das Gericht fragt, ob es erlaubt ist. Aber wir sind chronisch unterversorgt mit Gutachtern. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist die Rechtsprechung in Deutschland auch so, dass wir vielleicht zu viele Gutachten schreiben müssen. Das stimmt also irgendwo die Mitte. Der Bedarf ist durchaus da.
Und wenn man jetzt mal konkret die Zahlen auf den Tisch legt, wenn ich jetzt inhaftiert werde und das Gericht ordnet so ein Gutachten an, wie lange muss ich denn warten auf so ein Gutachten?
Das kann durchaus 6 Monate dauern.
Wirkt sich das in irgendeiner Art und Weise dann auch strafmildernd aus, wenn man sagt, dieser Mensch sitzt 6 Monate und hat ja noch gar kein Gutachten und dementsprechend ja auch keinen vollständigen Strafprozess erhalten?
Das kann natürlich ein Jurist deutlich besser beantworten als ich, aber die Untersuchungshaft selbst kann angerechnet werden auf das gesamte Strafmaß. Das ist so. Weil das wäre ansonsten ja ein Grundrechtseingriff und es wäre ja eine Freiheitsberaubung des Gesetzgebers gegenüber dem Angeklagten, der möglicherweise gar nichts getan hat.
Wie lange machen Sie das denn schon mit den Gutachten?
Also ich mache tatsächlich Gutachten seit gut 20 Jahren und habe mit Gutachten zur Erwerbsminderung begonnen. Die sind auch super spannend, aber da geht es um Rentengutachten und habe dann geschaut.
Also gar nichts mit forensischer Psychiatrie, oder?
Ja, das ist überhaupt nichts mit forensischer Psychiatrie. Und das habe ich tatsächlich jetzt einmal 3 Jahre gemacht und jetzt seit 7 Jahren nur forensische Psychiatrie. Und ich schaue mir tatsächlich Prognosen von Straftätern an, ich schaue mir die Schuldfähigkeit von Straftätern an und ich gucke ein bisschen genau hin, inwieweit sie von der Therapie, die wir auch anbieten, profitieren können.
Und diese Therapie, in welcher Art und Weise wirkt die denn? In der, dass man sagen kann, okay, das Gutachten führt zu einem nachhaltigen Ergebnis?
Also wenn das Gutachten feststellt, der oder diejenige hat eine schwere Erkrankung wie eine Schizophrenie oder eine Suchterkrankung, dann kann der Richter das Gutachten als Beweismittel so werten, dass eine Therapie angeordnet wird in einem Maßregelvollzug. Und dann beginnt ja erstmal eine Therapie unter Zwang. Das kann man sich, glaube ich, so erstmal gar nicht vorstellen. Also man kommt dahin und will da gar nichts. Und da ist die große Aufgabe, den Patienten zu motivieren und ihm zu erklären, dass man, wenn man behandelt, auch eher wieder entlassen werden kann und vielleicht auch sogar ein Stück weit eher als im Gefängnis und eher was über sich lernen kann.
Über diese Therapie wollen wir auch gleich noch sprechen. Das ist ja auch ein sehr spannender Aspekt der forensischen Psychiatrie. Abschließende Frage jetzt zum Alltag eines Gutachters. Können Sie sich an Ihren kniffligsten Fall erinnern? Können Sie darüber was sagen?
Ich glaube, dass jeder Fall knifflig ist. Das wollen Sie jetzt gar nicht so hören, aber jeder Fall ist relativ einzigartig. Aber zu schauen, wenn ein Mann seine Ehefrau nach einer 20-jährigen Ehe getötet hat, weil sie immer wieder fremd gegangen ist, und dann nach einer 10-jährigen Haftstrafe zu entscheiden, kann ich den Mann dann wieder entlassen? Also es macht ja der Richter, nicht ich, kann ich es empfehlen? Und er hat gerade eine neue Partnerin kennengelernt, die ähnliche Eigenschaften aufweist wie die getötete Partnerin. Dann ist das knifflig.
Sagt Professor Dr. Manuela Dudek, sie ist heute zu Gast in der Plattform. Gleich reden wir hier weiter. Ihr hört die Plattform und zu Gast ist Professor Dr. Manuela Dudek. Heute geht es um die forensische Psychiatrie. Ein, wie wir schon gemerkt haben, sehr vielfältiges Thema auch. Wir haben jetzt gerade eben über den Alltag eines Gutachters vor Gericht gesprochen und haben auch gelernt, das System als solches ist chronisch überlastet, aber ich denke, es braucht keiner Sorge haben, dass es in irgendeiner Art und Weise jetzt Verzerrungen in der Rechtsprechung gibt. Ein zweiter, sehr spannender Aspekt ist das Thema Therapie oder Therapierung. Sie haben jetzt vorhin gesagt, die meisten von Ihren Schützlingen, sage ich jetzt mal, die kommen und wollen eigentlich gar nicht. Wie schaffen Sie es im Prinzip, diese in Ihre Therapie dann einzubinden?
Ich finde das schön, dass Sie Schützlinge sagen, denn es ist immer gar nicht so einfach für die Menschen draußen zu entscheiden, ja, was sind denn das für Leute? Und da wir eine Klinik sind, sind das tatsächlich auch alles Patienten und eben keine Insassen, weil wir kein Gefängnis sind. Und Schützlinge trifft es ganz gut. Und die Therapie unter Zwang beginnt bei uns ja schon morgens um 7 mit Aufstehen. Das kennen viele suchtkranke Straftäter überhaupt nicht, weil sie in der Regel gegen Abend anfangen aufzustehen und mit Drogen zu dealen und die Nacht durchzumachen und dann morgens zu schlafen. Und das erleben die als tatsächlich komplett aversiv, würden wir vielleicht auch. Und wir müssen versuchen, den Menschen klarzumachen, dass ein regelhafter Alltag mit Arbeit und vielleicht einer Freundin Strecken der Langweiligkeit hat, aber sich langfristig auszahlt, weil die Unterbringung im Gefängnis und im Maßregelvollzug nicht drohen. Und das ist gar nicht so einfach zu erklären, was ist besser, was ist schlechter. Aber viele suchtkranke Straftäter, daran zeigt sich's am besten, merken recht schnell, dass sie mit einem klaren Kopf zuvor kein gutes Leben, manchmal gar kein Leben geführt haben, wie sie selber sagen. Und dass sie dann anfangen zu überdenken, wie könnte mein Leben aussehen? Und dann können wir helfen zu sagen, naja, wenn sie eine Freundin suchen, macht man das. Beim Arbeitssuchen macht man das. Ganz praktische Sachen versuchen wir dann zu erklären.
Also das bedeutet letzten Endes, wir haben eine gewisse Routine. Sie haben jetzt gesagt, 7 Uhr morgens aufstehen, was für viele mit Sicherheit gewöhnungsbedürftig ist. Wie lange dauert es denn ungefähr, bis dann jemand tatsächlich voll und ganz bei der Therapie dabei ist? Denn vor allem solche psychischen Erkrankungen haben ja die Besonderheit, da muss der Patient wollen. Da hilft kein Antibiotikum, da hilft auch kein Gips am Bein, sondern da muss der Patient aktiv mitarbeiten. Wie lange dauert es ungefähr, bis Sie jemanden dann wirklich in einer Art und Weise vereinnahmen können?
Wir führen nicht nur Gespräche, sondern wir bieten viele andere Therapien an. Manche Menschen können auch nicht sehr gut über Probleme sprechen. Und dann schauen wir tatsächlich über Sport, Kunst, Beschäftigungstherapie und tatsächlich auch arbeiten gehen, beispielsweise in einer Gärtnerei oder in einer Schreinerei, zu schauen, welche Talente hat ein Mensch. Und darüber gelingt es ganz gut. Wir müssen unterscheiden. Der Paragraph 63 im Strafgesetzbuch heißt Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Und dort werden schizophrene Patienten behandelt, also mit Wahn und Halluzinationen. Und dort ist es gar nicht so einfach, eine Einsicht zu schaffen, dass sie auch Medikamente nehmen. Das wissen wir sehr gut, dass fast nur Medikamente bei dieser Krankheit helfen. Und diese Unterbringung ist grundsätzlich nicht wirklich beendbar, sondern wird regelmäßig nachgeschaut nach einem Jahr, ob die Unterbringung noch andauert. Und wenn wir nicht behandeln können, dann dauert das sehr lang. Aber bei den suchtkranken Straftätern schaffen wir es schon, bei 50% eine Motivation zu finden. Und diese Menschen schaffen es dann in weniger als 2 Jahren manchmal wieder eine normale Arbeit über eine Zeitarbeitsfirma zunächst, eine Wohnung und tatsächlich auch eine Freundin zu finden. Und wir haben die Aufgabe dann, bevor das passiert, eine Deliktbearbeitung auch zu machen. Denn wir behandeln nicht nur die Suchtkrankheit, sondern müssen auch schauen, dass die Straffälligkeit deutlich abnimmt.
Sie haben jetzt gerade eben Freundin gesagt. Kann man davon ausgehen, dass es wesentlich mehr Männer als Frauen bei Ihnen sind?
Ja, grundsätzlich sind in Deutschland jährlich so um die 6 Millionen Straftaten. Das ist erstmal sehr erschreckend, aber auch das Stehlen von kleinen Dingen gehört dazu. Und aufgeklärt werden ungefähr 3,5 Millionen Straftaten, also gar nicht so viele. Aber wir wissen recht gut, dass 95% der Straftaten von Männern begangen werden. Das ist so. Nur 5% sind Frauen. Und das hat zur Folge, dass wir in Bayern 13 Maßregelvollzüge haben, jetzt fast 14, und nur ein Maßregelvollzug für Frauen vorgesehen ist. Also wir behandeln ausschließlich Männer.
Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage und da müssen Sie nicht drauf antworten, wenn Sie das können, aber 95%, das klingt ja wirklich schon sehr heftig. Kann man da irgendein Muster feststellen?
Männer sind grundsätzlich impulsiver als Frauen und sie sind auch aufgrund ihrer hormonellen Ausstattung einfach ein Stück weit aggressiver. Aggression ist ja nicht immer etwas Schlimmes. Wenn ich reaktiv aggressiv bin und mich wehre, wenn ich angegriffen werde, ist das etwas Gutes. Und dazu sind ja auch Männer da im klassischen Patriarchat. Und sie überschreiten aber schneller die Grenzen. Auf der anderen Seite, 5% Frauen können auch viel Schaden anrichten. Wir haben 2 Hauptdelikte. Also wir begehen die Ladendiebstähle fast ausschließlich. Also über 70% der Ladendiebstähle werden durch Frauen gemacht. Und tatsächlich die Tötung in Beziehungen. Das sind wir Frauen, nicht die Männer.
Also doch auch eine sehr große Unterscheidung, was jetzt das Strafmaß auf der einen Seite, aber auch die Tat auf der anderen Seite angeht. Sie in Günzburg haben jetzt 100 Patienten stationär, 70 Patienten da zusätzlich noch ambulant. Wie sieht denn jetzt der Alltag für jemanden aus, der dort stationär ist? Neben jetzt dem regelmäßigen Aufstehen, hat man von morgens bis abends tatsächlich Therapien? Wird man irgendwie anderweitig beschäftigt? Weil das Leben dort kann ja wahrscheinlich auch sehr langweilig werden.
Ich glaube, dass die Menschen, die bei uns untergebracht sind, das erst einmal als komplett langweilig erleben. Denn alles das, was sie zuvor hatten, Playstation, tatsächlich Pornohefte, abends Party machen, fällt komplett weg. Wir haben aber tatsächlich von 7 Uhr bis 16.30 Uhr Angebote in der Therapie. Und die ersten 4 Wochen bis 3 Monate haben die Patienten keinen Ausgang. Aber Sie müssen wissen, ein Maßregelvollzug ist zwar ein Hochsicherheitstrakt, aber 80% aller unserer Patienten haben Ausgang und das in höherem Ausmaß. Während der eine Hofgang hat innerhalb der Klinik, kann ein anderer auch schon im Urlaub in Neu-Ulm arbeiten, zum Beispiel im Einzelhandel. Das muss man wissen. Und die Therapien finden tatsächlich entweder 90 Minuten oder auch mal 2 Stunden statt am Stück. Und dort gibt es eben Einzelgespräche, wo es um die Deliktbearbeitung geht. Es gibt Gruppentherapien, um zu lernen, wie ich weniger impulsiv sein kann. Aber wir haben eben auch Arbeitstherapie, Arbeitsaufträge in der Gärtnerei. Wir haben in der Schreinerei auch das Herstellen von Möbeln. Und das heißt, zurückkehren in einen normalen Alltag, einfach auch über mehrere Stunden Arbeit durchhalten.
Mhm. Und das ist tatsächlich für viele auch eine komplett neue Situation, oder? Weil die allerwenigsten werden wahrscheinlich vorher regulär erwerbstätig gewesen sein.
Das ist genau der Punkt. Viele haben nicht mal die Hauptschule absolvieren können, weil sie durchaus auch aus Broken-Home-Situationen kommen und auch Eltern gehabt haben, die sich nicht wirklich um ihre Ausbildung und um die Kinder gekümmert haben. Mhm. Das gibt es häufiger, als wir denken. Und das hat nicht unbedingt mit der finanziellen Ausstattung oder der Ausbildung von Eltern zu tun. Das finden wir in allen sozialen Schichten. Und wir müssen diesen Menschen erst einmal beibringen, wie kann ich überhaupt einen Tag über 8 Stunden sinnvoll durchbringen. Denn man darf nicht vergessen, dass man als Dealer durchaus mehr Geld und steuerfrei verdienen kann, was allerdings natürlich einen Straftatbestand darstellt. Und es ist nicht so einfach zu erklären, wie man dann 8 Stunden arbeiten muss und weniger verdient. Das ist eine große Herausforderung.
Mhm. Sie haben jetzt gerade eben von den 2 Jahren erzählt, wo ein Suchtkranker es durchaus dann auch schaffen kann, wieder in ein normales Leben zurückzukehren. Wie machen Sie das denn messbar, die Therapieerfolge? In den wenigsten Fällen, so stelle ich mir das zumindest vor, kommt der Patient zu Ihnen und sagt: Vielen herzlichen Dank, mir geht es besser, beziehungsweise dieses und jenes Problem fällt weg. Wie kann man das denn als Externer messbar machen?
Ah, das wäre schön, wenn einer vielen Dank sagen würde, aber ich habe tatsächlich manchmal so Erlebnisse, dass ich nach vielen Jahren Patienten in der Stadt hier treffe. Mhm. Und für jeden Einzelnen, finde ich, lohnt sich das. 50% der suchtkranken Straftäter schaffen es nicht und gehen dann tatsächlich wieder in den Strafvollzug zurück und bekommen ihre Gesamtstrafe. Das ist so. Bei den anderen messen wir es daran, dass sie tatsächlich in Lohn und Brot sind, dass sie eine Wohnung haben und dass sie wieder entweder familiär eingebunden sind oder sich eine neue soziale Umgebung schaffen. Und in ganz Deutschland messen wir auf unterschiedlichen Ebenen nach 1 Jahr, nach 3 Jahren oder auch nach 10 Jahren. Wie geht es den Menschen? Also wir verfolgen sie weiter, weil man nach der Entlassung auch Führungsaufsicht bekommt für 5 Jahre. Und darüber hinaus machen viele freiwillig an Forschungsprojekten mit. Und da können wir sehr gut sehen, wie es ihnen geht. Und wir messen das an der sozialen Integration und an der Rückfälligkeit in die Delinquenz.
Sie haben jetzt gerade eben auch erwähnt, diese, ich nenne es mal Dankbarkeit, sucht man teilweise vergeblich, und auch die Erfolgserlebnisse seitens des Therapeuten sind wahrscheinlich eher rar gesät. Ist es, oder kann man sagen, ist es ein zermürbender Job, wo man dann sagen muss, okay, man braucht doch eine gewisse Distanz, oder gibt es da eine andere Herausforderung?
Also an manchen Tagen ist das schon sehr zermürbend, wenn wir tatsächlich auf einer Station sind, 24 Menschen untergebracht, 24 erwachsene Männer, und tatsächlich aufpassen müssen, dass sie sich anständig benehmen. Da kann es tatsächlich wie in einem Kindergarten zugehen. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es sehr spannend, sich die einzelnen Biografien anzuschauen und warum welche Menschen in bestimmten Zeiten rote Linien überschritten haben. Und wenn man dann gemeinsam mit ihnen erkennen kann, wie man ein Leben auch sozial adäquat führen kann, ist das schon ein großes Erfolgserlebnis und macht auch Spaß.
Und wie schwer fällt es Ihnen dann, wenn Sie später diejenige oder denjenigen in der Stadt treffen, die ganze Biografie wieder abzurufen?
Ja, das kann manchmal ein bisschen dauern, aber da habe ich mir mit den Jahren ein ganz gutes Arbeitsgedächtnis zugelegt. Das weiß ich in der Regel. Und dann haben wir natürlich immer ein Abstinenzgebot. Aber es ist schön, dann einfach mal auch eine Viertelstunde miteinander zu reden, wie das Leben gelungen ist. Also ich erinnere das ganz gut.
Jetzt passiert im Strafvollzug beziehungsweise natürlich auch in den Strafgesetzbüchern sehr, sehr viel, und auch in Zukunft wird sich einiges ändern. Über dieses und mehr wollen wir gleich noch sprechen in der Plattform. Alanis Morissette hier bei Radio Free FM, ihr hört die 102,6 Megahertz, und wir hatten jetzt gerade eben schon das Thema Arbeiten in der Klinik als forensischer Psychiater, und wir hatten auch am Ende des letzten Blogs auch schon gesagt, es werden sich einige Dinge verändern. Sie hatten Anfang der Sendung schon das Thema Strafrabatt angesprochen. Aktuell ist es ja so, dass, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ich bereit bin, eine Therapie zu machen, später auch einen gewissen Strafrabatt erwarten kann. Dieser wird sich in absehbarer Zeit ändern. Warum ist das so?
Wir haben einfach gesehen, dass zunehmend viele suchtkranke Straftäter davon Gebrauch machen, weil ein Strafverteidiger, der seinen Mandanten vertritt, immer empfiehlt, machen Sie eine Therapie, dann bekommen Sie nicht so viel Haftstrafe und dadurch bekommen wir viele Straftäter zu uns, die manchmal gar keine Suchterkrankung haben, sondern nur sagen, oh, ich war da ganz schön betrunken. Oder wir bekommen auch sehr antisoziale Menschen, die überhaupt nicht vorhaben, ihr Leben zu ändern, sondern weiter dealen wollen. Und die verschlechtern das Stationsklima in der Klinik erheblich für die Menschen, die Therapie wollen. Und das können wir so gar nicht gebrauchen. Und man hat einfach gesehen, dass auch diese Menschen dann ja wieder in die Haft zurückgehen und Wiederholungstäter werden, sodass man das einfach unterbinden muss. Und daher wird es bald eine Änderung geben.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Änderung zeitnah kommt? Denn man muss natürlich diese Änderung dann entsprechend auch gesetzlich verankern.
Früher, als ich noch sehr wenig Ahnung von der Gesetzgebung hatte, dachte ich, alle Dinge kommen zu spät. Aber wenn Sie in einer Demokratie schauen, dann müssen Gesetze lange vorbereitet werden. Und man versucht tatsächlich auch, den Bürger auf der Straße zu befragen. Und deshalb dauert von der Idee einer Änderung eines Gesetzes bis tatsächlich zur Umsetzung, dauert es manchmal 5 Jahre. Mhm. Das mag man nicht glauben, passiert aber so. Aber wir sind jetzt so weit vorbereitet, dass ein Vorschlag zur Änderung, dass man also den Strafrabatt einfach abschafft, sehr weit, sodass ich denke, dass wir in den nächsten 2 Jahren so eine Gesetzesänderung haben werden.
Mhm. Jetzt passiert es vielleicht Ihnen oftmals im Alltag, dass Menschen Ihnen sagen, das ist schön und gut, dass man diesen Straftätern hilft und auch helfen muss, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Was sagen Sie diesen Menschen?
Dann sage ich Ihnen immer, stellen Sie sich vor, wir helfen Ihnen nicht. Dann sind die Straftäter bei Ihnen zu Hause oder kurz in Haft und Sie kommen dann so raus, wie Sie reingekommen sind. Und das macht tatsächlich die Umgebung gefährlich. Wir haben 80 Maßregelvollzüge, weil jeder Maßregelvollzug in Deutschland einen eigenen regionalen Versorgungsauftrag hat. Mhm. Das heißt, wir in Günzburg behandeln Günzburger Straftäter. Da wundern sich die Menschen sehr, dass es so viele Straftäter in Günzburg gibt, aber es gibt auch genauso viele in Ulm. Und das heißt, unsere Steuern, die wir zahlen, die für uns alle viel zu hoch sind, werden tatsächlich auch reingesteckt für einen Maßregelvollzug, das in Günzburg tatsächlich 120 Menschen, Krankenpfleger, Psychologen, Ärzte, Therapeuten, den Patienten helfen und so die Umgebung, das heißt die Stadt, wesentlich sicherer machen. Also man kann sie zu Hause lassen, die Straftäter, oder man kann sie behandeln.
Welche Umgebung ist es jetzt, wenn man aus der Günzburger Perspektive denkt?
Das ist tatsächlich die Umgebung rund, wenn ich das mal wüsste, also Neu-Ulm gehört auf alle Fälle dazu, das ist von Interesse für Ulm, aber der Einzugsbereich endet tatsächlich an der baden-württembergischen Grenze und für Ulm wäre es dann schon eher Zwiefalten und Bad Schussenried. Das sind so die nächsten Maßregelvollzüge. Da ich Mecklenburgerin bin, habe ich in 7 Jahren immer noch nicht gelernt, wo genau die Günzburger Grenzen sind.
Sie haben jetzt vorhin auch gesagt, und in Zeiten des Coronavirus merken wir das besonders, dass halt doch sehr viel Kompetenz auf Landesebene verankert ist. Macht sie das in einem Maßregelvollzug auch bemerkbar? Sind dort die Bundesländer verschieden, auch in der Herangehensweise oder vielleicht auch in der Vorhaltung der Therapieplätze?
Also das ist tatsächlich so. Der Strafgesetzbuch gilt für alle gleich. Das ist ja auf Bundesebene geregelt. Aber die Durchführung des Maßregelvollzuges obliegt den Ländern. Und das macht schon deutlich Veränderungen, ja. Mhm. Und in Bayern sind wir schon geneigt, Straftäter, auch wenn wir sie behandeln, härter heranzunehmen als in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise.
Tatsächlich.
Und dann kämen wir in den Bereich Recht und Gerechtigkeit. Und das ist nicht immer so einfach. Aber grundsätzlich die Länge der Behandlung ändert sich dadurch nicht, das kann man so sagen.
Und auch die Art und Weise der Behandlung wahrscheinlich.
Die Art und Weise ändert sich auch nicht, nein.
Und wenn man jetzt das Günzburger Klinikum als solches anguckt, Sie sind ja auch neben einer Uniklinikum in Ulm aktiv. Wie viel Kapazität wird denn durch die forensische Psychiatrie in Anspruch genommen?
Meinen Sie jetzt in Bezug auf die Ulmer Universität?
Beispielsweise, was die Bettenanzahl angeht, dass man sich das im Größenverhältnis vorstellen kann.
Ja, also wir haben insgesamt in Günzburg fast 500 Betten und mehr als 300 Betten hat die Allgemeinpsychiatrie. Und wir haben 120 Betten und dann kommen noch ein paar Betten der Neurologie und auch der Neurochirurgie dazu. Das heißt, wir spielen Gott sei Dank eine kleine Rolle, weil es dann insgesamt doch nicht so viele psychisch kranke Straftäter gibt. Insgesamt sind in Deutschland, das ist vielleicht noch interessant, fast 12.000 psychisch kranke Straftäter aktuell in Behandlung.
Mhm. Also doch einerseits eine sehr hohe Zahl, andererseits, wenn man es mit den Anzahl den Straffälligkeiten anguckt, dann doch eine relativ geringe Zahl. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Manuela Dudek, dass Sie uns heute einen Einblick gegeben haben in das Themengebiet forensische Psychiatrie. Ein sehr, sehr spannendes Gebiet und Sie haben auch gut dargelegt, dass es tatsächlich auch eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe ist, diesen Menschen nicht nur gerecht in Anführungszeichen zu bestrafen, wenn man das so sagen kann, zu sanktionieren, sondern gleichzeitig eben auch zu helfen, dass solche Straftaten sich nicht wiederholen. Vielen Dank für Ihren Besuch heute bei uns in der Sendung.
Dankeschön.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.